NDR Info. Redezeit.
Im Studio ist Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Redezeit stehen heute Gefängnisse auf dem Prüfstand. Bei aller öffentlichen Empörung über ein Verbrechen hat ein Täter einen Anspruch auf Resozialisierung, also Rückkehr in die Gesellschaft nach der Verbüßung seiner Strafe. Deshalb soll der Vollzug auf das Leben in Freiheit vorbereiten. Geht das? Und die Sicherheit? Und was kommt danach, fragen wir Sie und unsere Experten. Von denen hatte einer jahrelang die Verantwortung für den Strafvollzug in einem Ministerium. Dabei ist eine Beraterin, die nach der Haftentlassung hilft, die ersten Schritte in Freiheit zu gehen. Und zu Gast ist auch der Leiter eines großen Gefängnisses. Seine Antwort ist einfach: Morgen sind sie wieder unsere Nachbarn. Und dann?
Es kommt ja auch ganz drauf an, was es für Knackis waren, ne? Also die ganz gefährlichen, ja, da bin ich nicht so. Aber ansonsten bin ich schon dafür, dass die wieder eingegliedert werden.
Ziel soll ja natürlich schon die Resozialisierung sein. Insofern wäre es natürlich wünschenswert, wenn jetzt jemand keinen Schulabschluss hat, dass er den nachmachen kann. Das finde ich schon gut.
Also ich glaube, dass es schon ein gewisser Anteil ist, bei dem die Rückfallquote sehr groß ist.
Also wenn es richtig Schwerverbrecher sind, meist gehen sie wieder zurück, ne, in ihr altes Muster.
Ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Bericht gesehen über ein Gefängnis in Italien. Dort haben sie die Gefangenen zum Kochen angeleitet und geben denen somit die Perspektive, auch nach der Haft sich etwas aufzubauen.
Ich komme aus Burgdorf. Wir haben also auch eine Justizvollzugsanstalt dort. Sie stellen Stahlwaren her, Vogelhäuser, Nistkästen, Grill, solche Sachen. Man kann dort einen Beruf erlernen, den man dann hoffentlich, wenn man wieder freikommt, ausüben kann oder eine Stelle bekommt.
Nach 20 Jahren oder 25 kann ich mir vorstellen, dass das dann schwieriger wird. Und wenn das ein Jahr ist oder zwei, dann wird das nicht so schwierig sein, jemanden zu resozialisieren.
Manche Leute, die sind leider nicht resozialisierbar. Nach wie vor eine Gefahr, nicht?
Als ehemaliger Straftäter eine Stelle zu bekommen, glaube ich, ist nach wie vor nicht einfach.
Thomas Christus hat Passanten gefragt, die morgen vielleicht die Nachbarn eines Haftentlassenen sein können. Reden Sie mit, mischen Sie sich ein in unser Gespräch. Unsere Telefonnummer ist 08000 441777. Diese Nummer ist kostenfrei, 08000 441777, oder gehen Sie auf die Homepage ndr.de/redezeit, da können Sie uns eine Mail schicken. Geben Sie einem Haftentlassenen in Ihrer Nachbarschaft eine Chance? Das wollen wir gerne von Ihnen wissen. Bei mir ist Maren Michels, sie ist Sozialpädagogin beim Hamburger Fürsorgeverein. Frau Michels, Sie helfen Gefangenen nach der Entlassung bei den ersten Schritten in der Freiheit. Was brauchen die denn als erstes?
Also das Wichtigste natürlich ist eine Wohnung, und so kommen die auch zu uns. Dazu muss man sagen, unsere Einrichtung bietet auch betreutes Wohnen nach der Haft an und andere Wohnmöglichkeiten. Ist jetzt keine klassische Übergangsberatung. Das heißt, das ist auch unser Schwerpunkt. Und ich glaube, das ist auch das, weshalb die meisten kommen. Die Betreuung kommt dann quasi dazu. Und ohne Wohnung nach der Haft sind auch alle anderen gute Vorsätze eigentlich nichts, weil ohne irgendwie so einen sicheren Hafen, einen ruhigen Ort, kann man alles andere auch definitiv vergessen. Und das ist natürlich jetzt gerade in Hamburg auch ein riesiges Problem. Und wenn wir nochmal auf das, was Sie eben meinten, ob ich solche Leute in meiner Nachbarschaft dulden würde. Ich habe tatsächlich sehr lange Jahre, ohne dass ich es wusste, direkt neben einem Wohnheim für straffällige Männer gewohnt. Und habe davon tatsächlich einfach nichts gewusst.
Was können Sie denn den Leuten nach der Haft dann bieten? Also Sie haben einige Wohnheimplätze, und das ist aber ein Tropfen auf einen heißen Stein, oder?
Man muss natürlich auch sehen, wer zu uns kommt. Zu uns kommen die, die sonst keine Netzwerke haben, also keine finanziellen und keine sozialen. Und auch die, die motiviert sind, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Die anderen nehmen wir dann leider auch nicht auf, sondern die landen dann regelmäßig in anderen öffentlichen Unterkünften, auf der Straße, bei ihren Freunden, wo auch immer in der Szene. Das ist ein riesiges Problem. Wir haben halt nur eben diesen kleinen Bereich. Und wir bieten vor allen Dingen nach dieser sehr regulierten Zeit der Haft Rahmenbedingungen, die einerseits Sicherheit bieten, also eben eine feste Unterkunft, auch für einen Zeitraum, der ausreicht, um in der Zeit wirklich was zu erreichen. Feste Ansprechpartner. Und trotzdem noch genügend Freiraum, um auch sowas wie Selbstbestimmung wieder zu lernen und Selbstverantwortung übernehmen zu können. Zum Beispiel zum Jobcenter zu begleiten, was ja auch dann doch eine sehr große Herausforderung für viele ist. Aber auch bei allen möglichen anderen Problemen, angefangen mit Schulden, natürlich Arbeit, ganz großes Thema, Arbeit, Ausbildung, Tagesstruktur bis hin zu Krankenversicherung, Therapieplatzfindung und einfach, je nachdem auch wie lange die Leute drin waren, wieder gewöhnen an das normale Leben, wie man umgeht, wie man ein Ticket kauft, wie man sich vernünftig mit Leuten verständigt, in Menschenmassen klarkommt, so das ganze Programm. Mhm. Viele Probleme sind sehr ähnlich und viele sind aber auch sehr individuell.
Wir gehen gleich auf die einzelnen Bereiche ein. Gerd Koop leitet die Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Oldenburg, ist von dort zugeschaltet. 212 Bedienstete gibt es dort, 427 Haftplätze, drei Viertel davon in einem großen, modernen Gefängnisbau. Und morgen sind Sie wieder unsere Nachbarn, Herr Koop, das ist Ihr Leitspruch. Und wie bereiten Sie denn die Gefangenen darauf vor?
Ich glaube, das Wichtigste, was uns im Alltag beschäftigt, ist, dass die Gefangenen lernen, wieder an sich zu glauben. Das Thema Selbstdisziplin, aber auch das Thema Selbsterziehung spielt eine wichtige Rolle. Das Thema Selbstverantwortung und überhaupt die Übernahme von Verantwortung, die oftmals verlernt wurde, steht für uns sehr stark im Mittelpunkt. Und ganz wichtig für uns sind die Alltagsregeln. Und das fängt bei der Sauberkeit an und hört bei dem Respekt gegen anderen auf. Und wir üben mit unseren Inhaftierten jeden Tag Vertrauen, Konfliktlösung ohne Gewalt, aber auch das Thema Wertschätzung. Das mag sich jetzt ein bisschen pauschal anhören, aber ich mache das jetzt seit 25 Jahren in dieser Anstalt. Nee, 26 sind es schon. Und wir sind mal ganz früher angefangen mit einem ganz einfachen Satz, der heißt, wir sind konsequent und wir sind liberal, weil wir davon ausgehen, dass Menschen sich nur verändern lassen, wenn man nicht nur konsequent reagiert, sondern wenn man auch die Liberalität in einer Anstalt zulässt.
Mhm. Liberalität zulassen, aber Sie reden auch von Ordnung und dann geht es darum, draußen das Leben zu bewältigen. Aber das verlernt man doch in der Anstalt und Sie wollen drinnen ein Übungsfeld für das Leben draußen anbieten. Geht denn so etwas überhaupt?
Das geht natürlich nur dann, wenn man das Gefängnis nicht so betrachtet, wie das mal einst der frühere Bundeskanzler Schröder mit seinem Satz "Wegsperren für immer" formulierte. Das geht nur, wenn wir bereit sind, in den Gefängnissen nach innen die Anstalt zu öffnen, die Gefangenen nicht den ganzen Tag wegschließen. Wenn sie weggeschlossen werden, dann lernen sie nichts. Dann sind sie nur bei sich, dann können sie kein Vertrauen lernen, dann können sie keine Selbstdisziplin üben. Wir müssen uns in den Anstalten damit beschäftigen, die Gefangenen zu motivieren, dass sie sich selbst ihrer Person stellen. Und das ist ein wichtiges Alltagsthema.
Mhm. Professor Dr. Bernd Mählicke ist Jurist und Sozialwissenschaftler, war 15 Jahre lang verantwortlich für den Strafvollzug im Justizministerium von Schleswig-Holstein, forscht und lehrt an der Leuphana Universität in Lüneburg. Herr Professor Mählicke, eins Ihrer vielen Bücher heißt Das Knastdilemma, wegsperren oder resozialisieren. Sperren wir denn zu viele Menschen ein?
Ja, das ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Wir haben bundesweit ungefähr 65.000 Gefangene, 15.000 ungefähr in der U-Haft, 50.000 ungefähr in der Strafhaft. Das gibt so einen Durchschnitt von fast 80, bezogen auf alle Bundesländer. Und jetzt muss man genau hinschauen. In Schleswig-Holstein sind es 40 pro 100.000 der Bevölkerung. In Hamburg das Doppelte und in Berlin und anderen großen Städten häufig sogar über 100. Also das heißt, man muss sehr genau gucken, wer wird, warum und wie lange jeweils in welchem Bundesland, in welcher Anstalt inhaftiert. Und ich war in Schleswig-Holstein zuständig. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nur diese Quote von der Hälfte vom Bundesdurchschnitt haben.
Wie kommt es dazu?
Ja, das ist ein langes Programm. Man muss fragen, wie kommt man eigentlich ins Gefängnis hinein? Das sind ja Richter, die Urteile sprechen. Es sind Staatsanwälte, die Anträge stellen. Dann kommen sie in den Vollzug hinein aufgrund dieses Urteils. Und dann ist die Frage, wie schnell kommen sie wieder raus? Da macht die Anstalt Vorschläge an die Vollstreckungskammer. Dazu nehmen dann die Staatsanwaltschaften Stellung. Also es ist ein Gefüge von Staatsanwaltschaften, Gerichten und Vollzugsanstalten. Und wir haben in Schleswig-Holstein versucht, alle drei Bereiche zu steuern und zu entwickeln. Wobei die Richter natürlich völlig unabhängig sind. Aber bei Staatsanwaltschaften kann man mit Erlassen und Richtlinien arbeiten und bei den Vollzugsanstalten sowieso. Und dadurch haben wir dann diese relativ geringe Quote von 40 erreicht.
Wir haben eine Mail dazu bekommen von Angela Guder aus Hamburg. Sie schreibt, 95% der Knastbelegung beruhen auf Überlebenskriminalität vom Schwarzfahrer über Einbrecher, Räuber, Gewalttäter bis hin zum Mörder aus Geldnot. Daraus folgt, gäbe es bereits ein bedingungsloses Grundeinkommen, wäre all diese Kriminalität und summa summarum Milliardenschäden für die Opferseite leicht vermeidbar. Knast dagegen ist völlig untauglich und eine reine staatliche Augenwischerei, diese fundamentale Kriminalitätsursache zu beheben. Und Müsel Schindler aus Bremen schreibt, es werden viel zu viele Geldstrafen in Haftstrafen umgewandelt wegen Bagatelldelikten wie Schwarzfahren, der ideale Einstieg in eine kriminelle Karriere. Die bildungs- und soziotherapeutischen Möglichkeiten müssten stärker gefördert werden. Danke für diese Mails. Meine Damen und Herren, melden Sie sich bei uns entweder per Mail über ndr.de/redezeit oder rufen Sie uns an 08000 441777. Das ist die kostenfreie Telefonnummer. Herr Melike, wenn wir denn schon so viele Leute einsperren und das unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, wird denn dann wirklich in ausreichendem Maße dafür gesorgt, dass die hinterher eine Chance haben?
Nein, man muss erst mal sagen, das Gefängnis ist eine eigene Welt. Wir haben ja Herrn Koop gerade gehört. Ich kenne die Anstalt von Herrn Koop sehr gut und ich weiß, was er da über 25 Jahre entwickelt hat. Aber das ist nicht typisch für den Strafvollzug, sondern Strafvollzug ist Männerkultur. Strafvollzug bedeutet Drogenmissbrauch. Strafvollzug bedeutet auch Gewalt, sexuellen Missbrauch. Also unter Resozialisierungsgesichtspunkten ist das Gefängnis eine sehr problematische Institution. Also ich kann im Gefängnis selbst sowieso nicht resozialisieren. Die Resozialisierung findet nach der Entlassung statt. Und deswegen sind die modernen Konzepte daraus ausgerichtet, zu fragen, wer muss überhaupt ins Gefängnis? Da würde ich sagen, wenn überhaupt, dann die Gefährlichen, von denen wirklich eine akute Bedrohung für die Bürger, für die Nachbarschaft, für die Gesellschaft ausgeht. Auch bei schweren Delikten haben wir keine bessere Antwort, aber ein großer Teil, da gebe ich der einen Hörerin recht, die hier geschrieben hat, ein großer Teil würde unter Gefährlichkeitsgesichtspunkten tatsächlich nicht ins Gefängnis gehören. Da kann man jetzt streiten, sind es 20, 30 oder 40%, aber in der Größenordnung bewegen wir uns. Aber 40 oder 50 oder 60% vielleicht sind solche, wie sie eben angesprochen wurden, die kommen aus schwierigen sozialen Verhältnissen, die gehören zur Armutsbevölkerung, die haben keine abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung. Vor allem sind ihre familiären Verhältnisse desolat. Deswegen ist dieser Aspekt von Herrn Koop, da Bindung und Selbstvertrauen aufzubauen, extrem wichtig. Das ist der zentrale Faktor, um zu resozialisieren. Aber das alles passiert nach der Entlassung, passiert nicht im Gefängnis.
Mhm. Dazu haben wir auch eine Mail bekommen von Jonas Anselm aus Hamburg. Man sollte sich fragen, ob es sinnvoll ist, Straftäter, die meist ohnehin schon sozial ausgegrenzt sind, mit noch härterer Ausgrenzung zu bestrafen. Das ist natürlich dann auch eine entsprechende Stellungnahme dazu. Ja, Herr Koop, können Sie denn diesen schädlichen Wirkungen, die der Strafvollzug ausübt, gerade hat Herr Melike es auch angesprochen, können Sie dem denn in der Anstalt tatsächlich wirkungsvoll begegnen?
Tja, da fragen Sie mich was. Ich kann mir ja niemanden aussuchen, der zu uns kommt. Die kommen einfach. Ob ich das will oder nicht, bei manchen will ich das nicht. Und da hat Herr Melike völlig recht. Wir haben bei uns gerade eine neue Untersuchung gemacht. Da haben wir festgestellt, dass alleine im ersten Quartal des letzten Jahres zum ersten Quartal in diesem Jahres die Zahl der Ersatzfreiheitsstrafen noch mal kräftig angestiegen sind. Wir haben schon weit über ein Drittel aller Inhaftierten die Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen. Und das sind Menschen, mit denen kann man nicht arbeiten. Mit denen können sie überhaupt nichts anfangen. Die sind krank, ich sag's mal auf Deutsch, die sind oftmals richtig alkoholabhängig oder versoffen. Sie haben fürchterliche Verhaltensweisen zum Teil und sie haben keine Lust, mit uns in irgendeiner Weise in Kooperation zu gehen. Sie gehen nach ein paar Wochen wieder raus und dann war's das. Mit solchen Menschen kann man keinen Strafvollzug machen und die gehören auch nicht in die Anstalt, sondern da muss es Alternativen geben.
Nämlich was?
Zum Beispiel schwitzen statt sitzen. Mhm. Das ist ja ein ganz großer Klassiker, dass man die Geldstrafen nicht durch Haft ausgleicht, sondern durch soziale Arbeit bzw. durch Behandlungsmaßnahmen. Wir haben ja gerade von Frau Michels gehört, dass es viele gute Vereine gibt, die dort tätig werden können. Aber in der Haft verändern wir überhaupt nichts damit. Und das Zweite, wenn ich das noch sagen darf, ist der hohe Ausländeranteil. Und bei uns liegt der zurzeit bei 38%. Wir haben 39 verschiedene Nationen. Die meisten von uns sprechen nur Deutsch. Wir müssen uns aber mit so viel Kultur auseinandersetzen, was für uns nicht einfach ist. Und dann sollen wir auch noch resozialisieren. Und da hat natürlich auch Herr Mellicke völlig recht. Das kann man unter diesen Umständen in einer Anstalt nicht. Und ja, soweit lasse ich es erstmal.
Ja, also meine Damen und Herren, heute stehen die Gefängnisse bei uns auf dem Prüfstand. Wir fragen, was kommt danach? Und Gerd Koop sagt, und morgen sind Sie wieder unsere Nachbarn. Rufen Sie uns an, mischen Sie sich ein in unsere Diskussion. 08000441777. Klaus Schneider in Hamburg, Sie haben uns angerufen, guten Abend. Und Sie haben Erfahrung damit. Welche Erfahrung haben Sie gemacht?
Sehr gute Erfahrung, wenn Sie so die Frage stellen. Wir hatten den Gottesdienst, also die Familie hatte den Gottesdienst Liebe konkret von Pastor Paul Schulz gehört in der Petrikirche 1971. Das war die Zeit des Umbruches und auch die Thematik von Resozialisierung kam in die Welt. Nicht nur Konsumterror oder eben die Ziele der 68er Herrn Dutschke und so, sondern das war, also viele soziale Themen kamen ja auf und aufgebracht. Wäre übrigens Zeit, dass es mal wieder dazu kommt. Und da haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir einen Knacki betreuen. Der saß in Santa Fu, hatte sehr früh, nachdem beide Eltern verstorben waren, und er war 16 Jahre alt und war das Nesthäkchen der Familie. Und dann hat er sozusagen über Bauwagen aufgebrochen. Mhm. Und dafür drohte ihm dann nach dem dritten Aufruf Sicherheitsverwahrung. Und ja, wir hatten ihn dann in Santa Fu aufgesucht, haben ihn kennengelernt und gesagt, ja, wir können doch zueinander kommen. Und haben wir ihn besucht und dann wurde er auch bald freigelassen. Und dann haben wir uns um ihn gekümmert, kann man sagen.
Wie denn?
Um ein Kind.
Wie haben Sie sich um ihn gekümmert?
Er konnte jederzeit zu uns kommen. Und wir haben dann überlegt, wie wir ihm also beibringen können, das tägliche Leben zu bewältigen, zum Beispiel auch mit Geld umzugehen. Das fiel ihm sehr schwer. Und ja, und er ist nach gar nicht, ich glaube so 3-4 Jahre, war er eigentlich wie ein normaler Bürger. Er ist nie wieder auffällig geworden. Er ist nie wieder vor ein Gericht gekommen. Und ja, eigentlich, was kann man mehr erwarten? Also im Sinne von Radbruchs damaliger These in den 20er Jahren schon, dass eben der Mensch, es wurde richtig in Ihrer Sendung gesagt, ein 45-Jährigen, der ungünstig angelegte Persönlichkeitsstruktur können Sie nicht mehr ändern, das stimmt. Aber er war ja, wie gesagt, sehr jung.
Gut, vielen Dank für Ihren Anruf und dieses mutmachende Beispiel. Meine Damen und Herren, rufen Sie uns an. Vielleicht haben Sie ähnliche Beispiele, ähnliche Erfahrungen. Vielleicht sind Sie aber auch skeptisch. Für all das ist Platz in unserer Diskussionsrunde. Würden Sie einem Haftentlassenen in Ihrer Nachbarschaft eine Chance geben und was müssen die Profis tun? Wir haben ja von Frau Michels gehört, das Hauptproblem nach der Entlassung ist, eine Wohnung zu finden. Wir haben Wohnungsnot, nicht nur in den Ballungsgebieten. Frau Michels, wie können Sie denn für eine Wohnung sorgen, außer dass Sie die Leute bei Ihnen bei den wenigen Plätzen aufnehmen?
Also wir versuchen natürlich erstmal, also die wir aufgenommen haben, wenn dann so die großen Baustellen bearbeitet sind, halt auch überhaupt erstmal Wohnen fit zu machen, also dass sie eine Wohnung halten können, dass sie sich an Hausregeln halten, dass sie die Papiere beschaffen, zum Beispiel einen Dringlichkeitsschein, dass sie sich, also sind fast alle mehr oder weniger hoch verschuldet, dass sie zumindest die Schuldenregulierung anleiten und dann auch anfangen abzubezahlen, weil, dass sie einen negativen Schufa-Eintrag haben, ist eh klar. Aber wenn ein Vermieter sieht, dass da also reguliert wird, dann heißt das schon mal was. Und dann versuchen wir vor allen Dingen mit dem guten Namen von unserem Verein an Wohnungsgeber heranzutreten und haben da auch verschiedene Modelle, dass wir eine Zeit lang die Miete garantieren, die Leute noch weiter begleiten, um halt eben gegen dieses auch Stigma Inhaftierung zu wirken.
Muss ich denn eigentlich, wenn ich mich um eine Wohnung bewerbe, klar machen und offenlegen, dass ich aus dem Knast komme?
Naja, wenn Sie schon draußen sind, dann ist das gar nicht so das Problem. Sitzen Sie aber noch in Haft und wissen, demnächst geht's raus, dann ist es natürlich ein Riesenproblem, angefangen damit, dass woher wissen Sie denn, dass da eine Wohnung frei ist? Sie haben wahrscheinlich kein Internet. Sie haben Zugang zu Zeitungen, das bin ich mir nicht so ganz sicher. Und wenn es dann Besichtigungstermine gibt, dann müssen sie es auch noch schaffen, dass sie genau zu dem Zeitpunkt von der Anstalt rausgelassen werden, am besten nicht in der Begleitung von uniformierten Beamten. Wenn sie dann angeben, wo sie aktuell wohnen oder was sie, mittlerweile muss man ja mal so ganze Bewerbungsmappen einreichen, was sie die letzten Jahre so gemacht haben, spätestens dann ist es vorbei, wenn da die Anstaltsadresse steht oder je nach Straftat, wenn dann derjenige auch nochmal den Namen googelt.
Also dann bin ich so lange Untermieter bei Ihnen, Herr Koop, wenn ich eine Wohnung suche?
Das ist wohl so. Also wenn die Haft zu Ende ist, dann ist sie zu Ende. Ich kann das nur bestätigen, was Frau Michel sagt. Wir bemühen uns natürlich im Rahmen der Entlassungsvorbereitung, die Inhaftierten maßgeblich zu unterstützen. Das Wichtigste ist nämlich die Wohnung. Und in Niedersachsen versuchen wir gerade dieses Thema ganz in den Mittelpunkt zu rücken. Aber das ist ganz, ganz kompliziert. Und die Vorwürfe, die da gemacht werden, die sind immer dieselben. Und das Schlimme ist, wenn man jemand aus dem geschlossenen Vollzug heraus entlassen wird, ist es nochmal doppelt so schlimm.
Ja, das stimmt.
Weil im offenen Vollzug haben Sie noch die Möglichkeit, dass jemand alleine rausgehen kann. Aber im geschlossenen Vollzug trifft alles das zu, was Frau Michels gesagt hat.
Und ja, was kann man da machen, Herr Mählicke? Also Sie betrachten das ja auch kritisch von außen, auch wenn Sie im Ministerium dafür verantwortlich waren. Was ist denn möglich, was der Vollzug machen kann, um dieses Problem nach der Haft jemanden nicht in ein tiefes schwarzes Loch fallen zu lassen? Was kann der Vollzug da machen?
Es gibt ja dieses Stichwort Übergangsmanagement. Also weil das ist ein strukturelles Problem, solange es Gefängnisse gibt, dass das zwei verschiedene Welten sind und wer entlassen wird, kommt, ich nenne das immer Dschungel, draußen in den Alltag, der hat mit dieser strukturierten Situation 100% kontrolliert im Gefängnis nichts zu tun und er hat eben jede Menge Handicaps, jede Menge Nachteile, um sich da draußen zu behaupten. Und da gibt es zwei Wege im Grunde. Das eine ist, wofür ich sehr, sehr plädiere, ist, dass viel mehr mit Bewährung entlassen werden, auch vorzeitig entlassen werden und einen Bewährungshelfer bekommen. Und da gibt es bundesweit viele Projekte, wo Bewährungshilfevereine auch selber Wohnraum geschaffen haben. Zum Teil schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten. Mir fällt da Niedersachsen dieses Konzept ein. Diese Anlaufstellen, die da entwickelt worden sind. Es gibt alte Gefängnisvereine. Ich glaube, der Hamburger Fürsorgeverein war früher mal so ein Gefängnisverein oder Baden-Württemberg. Also zum Teil schaffen die selber Wohnraum. Aber eben auch nur sehr begrenzt, muss man sagen. Und dann ist die Frage, kommt man in den sozialen Wohnungsbau rein? Auch dort gibt es Programme, zu sagen, wir wollen, was weiß ich, wenn wir in Hamburg 2.000 oder 4.000 Wohnungen schaffen, wir wollen 50 Wohnungen für Strafentlassene haben. Und das solche Beispiele gibt es.
Aber ist es nicht schwierig, dann auf diesem schon so angespannten Wohnungsmarkt für diese besondere Gruppe der Haftentlassenen noch was zu finden?
Ja, es ist extrem schwierig und das ist ja einer der Faktoren, die dann zum Rückfall führen. Also das ist ja hohes Interesse, sowohl der Justiz wie der Gesellschaft, dass genau diese Menschen nicht wieder rückfällig werden. Und wenn ich diese soziale Integration, die erforderlich ist, die ich kaputt gemacht habe durch das Gefängnis, wenn ich die nach der Entlassung nicht schaffe, dann darf ich mich nicht beklagen darüber, dass ich hohe Rückfallquoten habe.
Also könnte ich sagen, ich bin begeistert dafür, dass Sie mir helfen bei Problemen, die ich ohne Sie nicht hätte.
Naja, also es wird keiner als Verbrecher geboren. Man muss sehen, wo kommen diese Menschen her. Es gibt so eine Theorie aus den USA, Kriminalität nach Postleitzahl. Ich könnte Ihnen hier in Hamburg sehr genau sagen, aus welchen Stadtteilen bis hin zu welchen Häusern, bis hin zu den Namen, seit Generationen immer wieder Leute ins Gefängnis kommen. So, das ist ein Thema von Sozialstaat. Also was können wir tun in diesen Stadtteilen, jetzt noch zunehmend mit dem hohen Ausländeranteil, dass dort nicht immer wieder diese Prozesse entstehen, die dann über Kinder- und Jugendkriminalität nachher ins Gefängnis führen.
Also wir könnten jetzt trefflich drüber streiten, ob die ins Gefängnis kommen, weil sie da wohnen und entdeckt werden oder ob die krimineller sind als andere.
Nein, sie sind Unschuldige. Sie sind als Babys, wenn sie, ich kenne die ja alle, ich kenne Kinderärzte, die mit denen zu tun haben. Die sagen, Bernd, keiner von denen hat ein Gen oder ist als kriminell geboren. Aber wenn die Mutter mit dem Kind kommt zu U1, U2, U3, dann kann ich dir dann spätestens sagen, wie die Chancen dieses Kindes sind. Ob das später ins Gefängnis kommt oder nicht ins Gefängnis kommt. Und da sind wir als Gesellschaft gefordert. Das heißt, am Schluss sind sie unsere Nachbarn. Aber sie sind auch schon am Beginn unsere Nachbarn. Mhm. Und was tun wir da eigentlich?
Da sind wir beim Thema Armut. Und von Angela Guder haben wir noch eine Mail bekommen. Ersatzstrafen sind schändlich, unsozial und unchristlich, Menschen dafür zu bestrafen, dass sie bereits verarmt, kein staatlich erfundenes und allerorten eben sich inszeniertes Bußgeld zahlen können. Martin Luther würde sich im Grabe umdrehen für diesen von der katholischen Kirche auf den Staat übertragenen Ablasshandel. Also es geht ums Grundsätzliche heute, meine Damen und Herren, aber es geht auch um die einfachen Dinge, die nach der Haft einfach auf die Reihe gebracht werden müssen. Herr Kub, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Also wenn jemand aus dem geschlossenen Vollzug sich tatsächlich für eine Wohnung bewerben sollte, wird er dann in Begleitung uniformierter Beamter zur Besichtigung ausgeführt oder darf er da alleine hingehen?
Also er darf da natürlich nicht alleine hingehen, wenn er keine Vollzugslockerungen hat. Die meisten, die im geschlossenen Vollzug einsitzen, nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Anstalten in Deutschland, haben keine Vollzugslockerungen oder nur ganz begrenzt Vollzugslockerungen. Insofern, wenn sie keine Lockerungen haben, dann sind sie in Begleitung eines Beamten, der nicht uniformiert mitgehen muss. Da achten wir natürlich drauf. Aber wenn er Lockerung hat, dann ist meist jemand vom sozialen Dienst oder vom psychologischen Dienst dabei.
Sie müssen jetzt mal kurz erklären, was bedeutet es Lockerung? Das hört sich so nach einer Vergünstigung an, aber Ihr Ziel ist es ja, jemanden auf das Leben danach in Freiheit vorzubereiten. Also ist die Lockerung Teil des Konzeptes oder ist es eine Vergünstigung, die man sich bei Ihnen erarbeiten muss?
Heute nennt man das vollzugsöffnende Maßnahmen und die sind notwendig, damit man sich überhaupt mit dem Leben außerhalb des Gefängnisses beschäftigen kann. Wenn wir das nicht täten, könnte man nicht feststellen, wie das Leben draußen wirklich funktioniert. Es gibt in der ersten Stufe Ausführungen, das heißt in Begleitung eines Beamten oder einer Beamtin, für wenige Stunden am Tag, um mal überhaupt den Blick nach draußen zu werfen. In der zweiten Stufe gibt es Ausgänge, die werden zwischen, kommt drauf an, was für ein Mensch das ist, zwischen wenigen Stunden und bis maximal 12 Stunden am Tag gewährt. Da kann man vielleicht einen Ausgang im Monat bekommen. Und es gibt Hafturlaub als vollzugsöffnende Maßnahmen. Und das sind zumindest in Niedersachsen 21 Tage im Jahr, wenn man im geschlossenen Vollzug ist. Mhm. Im offenen Vollzug ist das ganz anders. Da steht das Thema vollzugsöffnende Maßnahmen sehr stark im Mittelpunkt. Übrigens mit einer wahnsinnigen Erfolgsquote. Da bricht nämlich kaum jemand ab oder versagt. Aber das ist der große Unterschied zwischen dem geschlossenen und dem offenen Vollzug. Und bei uns in Oldenburg ist es zum Beispiel so, dass wir versuchen, sehr viele Leute in den offenen Vollzug zu verlegen. Das geht bei uns deswegen gut, weil an der Anstalt nach einem Generalitätsprinzip es so ist, dass wir selbst über 2 große Abteilungen des offenen Vollzuges verfügen. Das heißt, ich muss entscheiden, beziehungsweise die Mitarbeiter müssen entscheiden, wann jemand in den offenen Vollzug kommt. Und dann ist es natürlich viel leichter.
Mhm. Meine Damen und Herren, darüber wollen wir auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. 08000 441777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer, 08000 441777, oder als Mail über ndr.de/redezeit. Die Frage ist ja, wie können wir dann Menschen nach der Haftentlassung wieder helfen, im Leben draußen Fuß zu fassen? Brauchen wir dafür politische Weichenstellungen, Herr Mählicke, oder ist es etwas, was dann in Anstalten selbst gemacht werden kann?
Nein, wir brauchen andere Rahmenbedingungen als jetzt. Und das Versprechen des Gefängnisses ist ja hinter Mauern. Solange die Menschen weggesperrt sind, begehen sie draußen keine Straftaten. Das ist populär, das ist populistisch. Jeder Justizsenator kriegt Probleme, wenn bei dem, was Herr Kob gerade geschildert hat, bei der Ausführung oder beim Ausgang aus dem geschlossenen Vollzug Gefangene abhauen oder Straftaten begehen, dann wird der Rücktritt des Justizministers gefordert. Das heißt, es wird nicht wirklich ernst gemacht mit diesem Resozialisierungsprogramm, sondern man geht dieses Risiko ein, dass Leute unvorbereitet am Tag der Entlassung vor die Tür gestellt werden und dass dann die Rückfallgefahr extrem groß ist. Aber politisch zu wollen und das zu unterstützen, zu sagen, gut, dann öffnen wir rechtzeitig, dann machen wir Urlaub, Ausgang, Freigang auf dem Vollzug, da wackelt der Senator, da wackelt der Minister, wenn da Fehler passieren. Und das ist das Problem, dass wir das nicht in die Medien und auch nicht in die Politik hineinbekommen, dass wir da Risiken eingehen müssen auch. Es gibt keine Gesellschaft ohne Kriminalität. Der Schwarzenegger hat in Kalifornien mal versucht, alle wegzusperren. Alle mussten dann auch irgendwann entlassen werden. Nie sind die Kriminalitätsraten so hoch angestiegen wie bei Schwarzenegger, der alles weggesperrt hat. Also, aber wie kriegt man diese Logik? Da frage ich auch Sie jetzt als Medienmenschen. Wie kriegen wir diese rationalen Prozesse in die Medien hinein, in die Politik hinein, wo irrational reagiert wird? Schröder sagt, wegsperren aber für immer. Das geht erstens nicht und zweitens erhöht das die Rückfallgefahr. Aber wie kriegen wir rationale Diskussionen hin?
Heute Abend führen wir eine.
Das ist es. Ab morgen sieht es hoffentlich anders aus. Ja.
Da habe ich nicht so die große Hoffnung. Wir haben noch eine Mail bekommen von Sascha Uhlenberger. Das heutige Knastunwesen ist bildungsferne, mittelalterliche Justiz, die eigentlich im wissenschaftlich aufgeklärten 21. Jahrhundert nichts mehr zu suchen hätte. Und dann sagt Herr Uhlenberger, das Handeln eines Menschen ist durch Gene bestimmt und was die Gesellschaft daraus fabriziert hat. Dankeschön auch für diese Mail. Kommen wir zum Thema Arbeit. Also wir haben das Problem der Wohnung, wir haben den angespannten Wohnungsmarkt, wir haben die Schwierigkeiten, sich aus dem geschlossenen Vollzug um eine Wohnung zu bewerben. Bei all den anderen Bewerbern, die ohne Begleitung eines Justizbeamten dann zur Besichtigung kommen. Wir haben aber auch das Thema Arbeit. Herr Koop, wie viele der Gefangenen bei Ihnen in der Anstalt arbeiten denn?
Es kommt darauf an, in welcher Haftform Sie sich befinden. Untersuchungsgefangene müssen nicht arbeiten. Wir haben bei uns das große Glück, dass der Anteil der arbeitenden Untersuchungsgefangenen über 50% liegt. In manchen Anstalten dürfen die gar nicht arbeiten. Und insgesamt haben wir im geschlossenen Vollzug eine Arbeitsquote von um die knapp 70%. Und wenn ich das auf die gesamte Anstalt mit dem offenen Vollzug, da haben wir übrigens Vollbeschäftigung, wenn ich das darauf beziehe, dann kommen wir auf eine Quote von 73-74%. Das ist so das statistische Mittelmaß.
Aber was heißt dann Arbeit? Ist es also eine Beschäftigung mehr oder minder stumpfsinnig oder ist es ein Geschäft für die Anstalt oder ist es tatsächlich die Vorbereitung auf eine Arbeit draußen?
Wenn es die Vorbereitung auf eine Arbeit draußen wäre, dann müssten die Inhaftierten dafür richtig bezahlt werden. Das werden sie aber nicht. Sie werden belohnt, weil wir keine vernünftige Bezahlregulierung bei uns haben. Also ein durchschnittlicher Gefangener verdient am Tag 11 Euro. Das ist natürlich nicht viel. Davon muss er ganz viel auch noch kaufen. Also alle Vergünstigungen in der Anstalt, die muss er davon bezahlen. Und einen Teil muss er auch noch auf die Rücklage weglegen. Da kann man also nicht viel Gewinn mitmachen. Es ist allerdings so, dass die Arbeitsqualität sich in den Anstalten, ich kann das nur für Niedersachsen sagen, sehr verbessert hat. Also wir haben wirklich gute Betriebe, Tischlereien mit Hochtechnologie, eine Schlosserei, in der man wirklich gut arbeiten kann, mit guten Maschinen, wo man auch angelernt wird. Das nützt einem nach der Entlassung. Und es gibt Unternehmerbetriebe, das heißt, wir arbeiten für verschiedene Betriebe, die dann bei uns Fertigungen lassen.
Ist das ernstzunehmende Arbeit oder ist es tatsächlich so, Sie kennen diesen alten Spruch, wenn ihr so tut, als ob ihr uns bezahlt, dann tun wir so, als ob wir arbeiten.
Nein, das ist ernstzunehmende Arbeit. Also das wird genau kontrolliert. Es gibt ein gutes Qualitätsmanagement und es gibt viele Unternehmer, die in den Anstalten produzieren lassen. Und das ist auch gut so. Im Übrigen haben wir eine ganz spannende Feststellung gemacht. Noch vor 10 Jahren, ich mache das Geschäft jetzt schon über 40 Jahre, noch vor 10 Jahren haben wir kaum Leute nach der Entlassung in Arbeit vermitteln können. Heute ist das zurzeit viel besser geworden, weil wir einen Fachkräftemangel haben und weil wir einen Arbeitsmangel haben draußen. Also immer dann, wenn die Arbeitslosigkeit gering ist, können wir unsere Inhaftierten besser loswerden.
Dann erzählen die Leute aus dem Vollzug mit leuchtenden Augen, dass früher die Arbeitgeber vor dem Gefängnistor gewartet haben, dass jemand entlassen wurde und ihn gleich mitgenommen haben. Frau Michels, Sie erleben ja in Ihrer Beratungsstelle und bei der Betreuung dann der sonst wohnungslosen Entlassenen auch die Arbeitsprobleme. Finden die eine Stelle?
Tatsächlich muss ich der Herrn Knob recht geben, dass aktuell der Arbeitsmarkt einfach so gut ist, dass auch, ich sag jetzt mal, unsere Leute eine Stelle finden. Häufig ist aber das Problem, dass auch in den Haftanstalten selber, ich spreche jetzt auch eher für Hamburg und jetzt auch nicht ausnahmslos, eine wirkliche Berufsausbildung nicht stattfindet. Teilweise auch, weil die nicht lange genug in Haft sind, was natürlich eigentlich eine gute Sache ist, weil die meisten, zumindest die, die bei uns ankommen, auch keine Qualifizierung haben, die haben keinen guten Schulabschluss, die haben keine abgeschlossene Ausbildung, sondern das ist meistens so eine Anhäufung von Scheitern. Und dann ist häufig das, was gemacht wird, weil es auch bezahlbar ist, weil es kurz ist, sind dann verschiedene Zertifikate und Module im Reinigungsbereich, klassisch Lagerlogistik und so weiter. Und damit finden die auch eine Beschäftigung draußen, aber sie finden, also das ist keine Alternative zu einer kriminellen Laufbahn. Also wenn Leute auch mal gut verdient haben, zum Beispiel durch Dealen oder was auch immer, und dann sagt man hier, du sollst für 8,50 Euro arbeiten gehen, schaffen das trotzdem erstaunlich viele. Aber ich selber denke dann auch immer, ich würde das auch nicht machen. Das ist keine sinnstiftende Tätigkeit. Das sind ja auch häufig Menschen, die sonst auch nicht viel haben, also die mit ihrer Freizeit nichts anfangen können und sowas. Und dann mit solchen Jobs anzukommen, die halt einfach definitiv kein Beruf sind, führt über kurz oder lang dann auch immer dazu, dass die Jobs wieder verlieren. Und aber die Erfolge, die wir haben, sind tatsächlich dann oft die, die dann was finden, was sie auch interessiert, wo sie geschätzt werden. Das ist dann aber häufig auch auf dem zweiten Arbeitsmarkt.
Aber man hört doch dann auch das Argument, nun fang doch wenigstens erst mal an und zeig, dass du willig bist, auch zu arbeiten und einen Schlag reinzuhauen.
Das machen tatsächlich auch viele und gerade ist es wirklich so, dass die gehen zu einer Zeitarbeitsfirma und kommen mit 3 Jobs wieder. Also müssen die teilweise auch eher bremsen und sagen, mach doch immer erstmal, kümmere dich um deine Sucht oder so die großen Baustellen, bevor du dann wieder einen Job verlierst und ein weiteres Scheitern-Erlebnis in deinem Leben hast. Aber tatsächlich gerade können wir uns darüber auch überhaupt nicht beschweren und trotzdem glaube ich, die Anstalten könnten da auch noch besser vorbereiten.
Und muss denn jemand, der sich dann auf eine Stelle bewirbt, auch angeben, dass er aus der Haft kommt?
Wir raten natürlich gerade bei Stellen, die Leute wirklich haben wollen, auch mit offenen Karten zu spielen, haben da durchaus auch gute Erfahrungen, natürlich sehr, sehr abhängig von der Straftat. Andererseits, wenn die zu einer Zeitarbeitsfirma gehen, da fragt keiner nach. Mhm. Und deshalb machen die das auch oft und es ist manchmal auch ein Einstieg.
Unsere Telefonnummer 08000441777. Herr Meier, Martin Meier in Hamburg, Sie haben diese Nummer gewählt und wir sind beim Thema Resozialisierung. Was sagen Sie dazu?
Ich bin ein bisschen kritisch. Ich habe in dem Bereich mal gearbeitet und erlebe viele Menschen, die im Gefängnis waren, dass sie, bevor sie kriminell wurden, eine lange kriminelle Karriere aufgebaut haben. Erst war der Täter-Opfer-Ausgleich, dann war der Versuch, also eine Schadenswiedergutmachung. Dann hat es lange gedauert, bis man die Leute vors Gericht gebracht hat. Dann haben sie 6, 7 Straftaten begangen, entweder die gleichen oder verschiedene. Haben dann in ihrer Persönlichkeit immer wieder erlebt, dass sie mit Gewalt durchgekommen sind. Und wir müssen feststellen, dass wir uns Sorgen machen müssen. Es gibt zu wenig Sozialarbeiter, zu wenig Erzieher. Es gibt allerdings auch wenig Angebote, denn auch die Arbeitsämter reagieren sehr rigide, wenn jemand nicht sofort spurt und funktioniert. Das kann auch Sozialarbeiter nicht auffangen. Wir haben wirklich Gesetze, die dann davon ausgehen, jetzt führt er ein straffreies Leben und jetzt wird alles gut. Und die Persönlichkeit ist oft das Problem oder die Gesundheit der Leute. Und da muss man gucken, das sind keine Onkel Toms, sondern das sind Leute, die zum Teil hochexplosibel sind, wo die Hormone nicht eingestellt sind, weil sich keiner drum gekümmert hat. Sie werden erst begutachtet, wenn schwere Straftaten vorgelegen haben. Aber viele Leute, die so entlassen werden, die man auch nur auf dem zweiten Arbeitsmarkt unterbringen kann, die haben eine hohe Frustration, also eine niedrige Frustrationstoleranz. Die sind dann nachher im Arbeitsleben, werden sie sehr schnell aussortiert, deswegen der zweite Arbeitsmarkt. Und dann privat eine Schwierigkeit, dann explodieren sie, gehen sie hoch, dann kommt noch eventuell Alkohol dazu. Und wenn diese Menschen nicht an der Persönlichkeit arbeiten, dann müssen wir uns auch in dieser Bevölkerung einfach Sorgen machen. Das kommt jetzt dazu. Ich habe eine Zahl gelesen in einer Boulevardzeitung allerdings. 1180 Leute in Hamburg laufen herum, obwohl sie eine Strafhaft verbüßen müssten. Das macht mich verdammt nachdenklich, wo ich sage, es hat nicht jeder in der Bevölkerung eine Karateausbildung. Wenn sie an der Bushaltestelle stehen und sie schauen jemanden an und der fühlt sich durch seine Persönlichkeit gestört und schlägt zu, dann bekommen sie auch kein Schmerzensgeld, weil sie das vor Gericht nicht durchsetzen können. Das ist ein Zivilprozess. Wir müssen uns darauf einstellen, dass nicht nur die georgischen Banden, die hier sind, durch die Dunkelziffer dazu beitragen, dass die Kriminalität nicht erkannt wird, sondern wir reden ja von den Leuten, die schon im Gefängnis sitzen. Das muss man natürlich ganz deutlich auch der Bevölkerung sagen. Wir haben wenig Polizei, wir haben wenig Sozialarbeit, wir haben sehr viel gespart und wir denken, dass das die Bevölkerung auffangen kann. Das halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig. So vorsichtig und so ausgebildet, dass man mit den Leuten verdammt vorsichtig redet, dass man sagt, ja, komm, beruhigen Sie sich und ich deeskaliere verbal. Das traue ich der Bevölkerung einfach nicht zu. Durch den Druck an diesem Arbeitsplatz, den jeder selber hat. Wir haben am Arbeitsplatz einen enormen Druck. Wir sind verplant ohne Ende. Mhm. Es geht um Kohle. Viele Leute sind verschuldet. Und wenn es dann noch heißt, jetzt sind Sie doch bitte rückwärts, es kommt noch ein netter Mann, ein Nachbar, dann hört er laute Musik, Sie können nicht schlafen. Das sind ganz alltägliche Kleinigkeiten, die mit jedem anderen deutschen Mieter natürlich genauso passieren können. Das ist völlig klar. Aber wir müssen sagen, wenn gestörte Persönlichkeiten vorliegen, wenn eine schwierige kriminelle Karriere vorgelegen hat, dann gehen wir davon aus und versuchen, die Leute straffrei zu machen. Ja, ja. Das ist aber ein hoher, hoher, hoher Anspruch und wir werden dem oft nicht gerecht. Und wenn 1180 Leute in Hamburg, die eigentlich eine Strafhaft büßen müssten, herumlaufen, weil es keinen Platz gibt, dann macht mich das sehr, sehr, sehr nachdenklich.
Gut, ich denke, das ist deutlich geworden, Herr Martin. Dankeschön. Ja, also das zentrale Problem, das Herr Mayer angesprochen hat, Herr Koop, ist auch das der Persönlichkeitsstörung und der erheblichen persönlichen und gesundheitlichen Probleme. Erleben Sie das in Ihrer Anstalt?
Ich erlebe das nicht nur in unserer Anstalt, das erlebt jeder meiner Kollegen in seiner Anstalt jeden Tag. Es ist so, ich würde mal behaupten, dass zumindest jetzt bei uns der Anteil der Menschen, die krank in die Anstalt kommen, das heißt bei der Inhaftierung in der U-Haft, dass der so immens hoch ist, dass wir das kaum bewältigen können. Wir haben keine Ärzte, wir haben keine Fachkräfte, die uns dabei behilflich sind, dass wir das in diesem ausreichenden Maße schaffen können. Wir haben festgestellt in unserer Anstalt, dass der Anteil der psychisch kranken Inhaftierten bei zwischen 50% und 60% liegt. Das heißt, wir haben Menschen mit bipolaren Störungen, schweren Depressionen, Schizophrenie und schwerstgradigen Borderline-Störungen. Viele sind davon überhaupt nicht als krank erkannt. Sie laufen so mit und sitzen, wenn sie auffallen, in Sicherheitsstationen oder wenn sie Glück haben in eine der wenigen psychiatrischen Abteilungen, die es in unseren Gefängnissen gibt. Und das macht uns natürlich unglaublich Kummer. Und ich kann das gut verstehen, was der Herr gerade sagte, wenn man den Eindruck hat, dass dann die Menschen irgendwann wieder rauskommen und wir können diese Themen nicht richtig bearbeiten, dann wird es richtig schwierig. Ja. Und das macht mir große Kopfzerbrechen, weil gerade der medizinische Bereich im Strafvollzug in Deutschland sehr reformbedürftig.
Herr Mählicke, das scheint ja, wie Herr Koop sagt, ein strukturelles Problem zu sein. Also die medizinische Versorgung, also auch diejenigen, von denen ich annehme, Herr Koop, dass Sie sie gemeint haben, die ja in einem völlig verwahrlosten, auch gesundheitlich verwahrlosten Zustand in die Anstalten kommen, sind das eine. Aber auch die mit erheblichen psychischen Problemen, von denen würde ich laienhaft sagen, die gehören doch da gar nicht hin, oder?
Ja, das wird ja geprüft, ob sie haftfähig sind. Also schon vor Gericht wird geprüft, ob sie überhaupt schuldfähig sind, ob man sie verantwortlich machen kann für das, was sie getan haben. Und dann, bevor sie inhaftiert werden oder während sie inhaftiert werden, wird nochmal geprüft, ob sie Krankheitsbilder haben, auch psychische Krankheitsbilder, dass sie nicht haftfähig sind. Aber ich sage nochmal, wo kommen die denn her? Und wir müssen sozialisieren, etwas, was schon in Kindheit und Jugend nicht richtig sozialisiert worden ist. Und die haben da Gewalterfahrungen. Und die sind selber missbraucht worden. Und das ist kein Wunder gewissermaßen, dass jetzt später das dann so aktuell wird und so virulent wird. Deswegen bin ich ja dafür, dass jeder von denen, der entlassen wird, entweder einen Bewährungshelfer bekommt oder aber er wird betreut von solchen Projekten, wie Frau Michels das eben gerade dargestellt hat. Wir haben solche Projekte ja realisiert. Wir hatten in Köln ein wunderbares Projekt, Freie Straffälligenhilfe. Da hat jeder Jugendliche, die haben die Buddies genannt, also einen großen Bruder bekommen. Und wir haben dort die Rückfallquoten von 50% auf 15% reduzieren können. Weil dann haben sie das gekriegt als junge Menschen, erwachsene Menschen mit 25 oder 30 Jahren, haben sie plötzlich sowas gekriegt wie eine Autoritätsperson, der sie vertrauen könnten, die sie begleitet hat, die die Mädchen weiter begleitet hat in die Prostitution hinein, auch wenn da Drogenabhängigkeit wieder virulent geworden ist, das, was sonst eine Familie bietet. Und das haben die alle früher nicht erlebt. Also wir können, der Strafvollzug ist keine Waschmaschine, sondern er entlässt die Leute im Regelfall sogar mit größeren Problemen. Mhm. Und deswegen müssen wir sehr viel investieren in die Zeit nach der Entlassung. Da hat der Kollege recht, das kann die Gesellschaft, das kann der Nachbar nicht regulieren. Da brauchen wir Sozialarbeiter, wir brauchen auch Kontrolle. In Köln, die haben die morgens um 6 aus dem Bett rausgeschmissen und haben gesagt, du musst doch zur Schule oder du musst doch zur Arbeit gehen. Und das haben sie jeden Tag gemacht, bis die endlich soweit waren. Also wir wissen, wie es geht, und das ist ja mein Vorwurf, wir wissen, wie es geht, aber wir entwickeln unser Resozialisierungssystem nicht in diese Richtung.
Dazu haben wir eine Mail bekommen, da schreibt jemand, ich bin selbst Ex-Knacki, Entlassungsvorbereitung fand nicht statt, ich hatte bloß Glück, was Wohnung anging, und das war 2002. Ich meide seither alles, was mich in Schwierigkeiten bringen könnte, weil ich das bisschen, was ich habe, nicht riskieren will. Aber die meisten sind Drehtür-Knackis, leider. Ja, der Staat muss wesentlich besser integrieren. Das ist genau das, was Sie auch gesagt haben, Herr Mählicke. Vielen Dank für diese Mail. Sie haben gerade die Kontakte angesprochen. Und es ist ja nicht nur derjenige bestraft, der drinnen sitzt, sondern wenn er Familie hat, auch seine Familie draußen. Ist das ein Problem aus Ihrer Sicht, ein strukturelles Problem auch?
Ja, weil es im Zentrum steht ja, dass dieses Urvertrauen fehlt, dass das Selbstvertrauen fehlt und dass diese Menschen zum großen Teil isoliert sind, einsam sind und nicht fähig sind, gute soziale Beziehungen aufzubauen. Das haben wir alles in den Familien. Dafür ist die Familie gedacht. Das kriegt man vom Vater und Mutter, wenn es funktioniert, im Grunde mit. Und das soll ein Leben lang halten. Und das haben diese Menschen nicht. Es sind Lonely Rider. Zum Teil so gefährlich, wie es eben geschildert worden sind. Weil sie mit sich selber nichts anfangen können. Und weil sie dann eben aggressiv werden und dann keine Frustrationstoleranz haben und dann wieder auf diesem Weg weitermarschieren. Da liegt der Schlüssel. Also wie kann ich Ihnen, Herr Koop hat das auch gesagt für die Anstalt, wie kann ich denen Selbstorganisation, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl beibringen? Mhm. Wenn ich das kann und dann aber auch begleite, nicht nur programmatisch mal einen Kurs mache im Knast oder so, sondern jahrelang das anbieten kann, der große Bruder, dann kann ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie nicht wieder rückfällig werden.
Also der große Bruder, Herr Koop, ist ja ein hoher Anspruch für den Strafvollzug, aber es ist ja auch wichtig, Kontakt nicht abreißen zu lassen zu Familienmitgliedern. Die Kinder sind vor allen Dingen auch mit bestraft, wenn derjenige, der drinnen sitzt, auch Kinder hat. Was kann die Anstalt da tun?
Es gibt so eine These, die sagt, je länger die Haft, desto schwieriger werden die Kontakte. Das kann man über viele Jahre nicht gut aufrechterhalten. Wenn man nicht vielleicht eine stabile Ehe hatte vorher oder wenn man in einem Familienverbund ist, wo die gesamte Familie eine Rolle spielt. Wir achten bei uns in Oldenburg darauf, dass die Gefangenen, die Kontakte haben, dass die überhaupt nicht abreißen. Und das geht in zweifacher Hinsicht ganz gut. Wir sind eine der wenigen Anstalten in Deutschland, die schon in der Untersuchungshaft Langzeitbesuche gewähren. Das ist total wichtig für stabile Beziehungen, die wir natürlich genau überprüfen, damit dort kein Missbrauch besteht. Aber diese Langzeitbesuche helfen, die familienbezogenen Themen, aber auch die intimen Themen zwischen einer Familie vernünftig zu bearbeiten. Zweimal im Monat kann man bei uns für 4 Stunden Langzeitbesuch bekommen und wir gewähren in einem ganz großen Maß Besuche überhaupt. Das heißt, wer richtig gut ist, kann bis zu 18 Stunden Besuch im Monat haben. Und das finden wir ziemlich wichtig. Und dazu gehört im Übrigen auch die Nutzung von modernen Systemen. Also wir gewähren den Gefangenen auch die Möglichkeit zu skypen. Mhm. Das heißt, sie können Videotelefonie in die ganze Welt machen zu ihren Angehörigen, was gerade für Menschen aus anderen Staaten, und ich sagte schon, wir haben 38, 39 verschiedene Nationalitäten bei uns, die darüber Unterstützung erfahren. Der direkte Kontakt, die direkte Kommunikation zwischen den Angehörigen, zwischen stabilen Partnern oder auch zwischen guten Bezugspersonen und den Inhaftierten, das kann man gar nicht hoch genug bewerten.
Sie sagen also, wenn ich gut bin, kann ich so viel Besuch und Kontakt haben.
Genau.
Wie werde ich denn so gut bei Ihnen?
Ja, und das ist ein ganz wesentliches. Es ist schön, dass Sie das ansprechen. Unser Leitsatz heißt, wir sind konsequent und liberal. Wenn ich jetzt den liberalen Liegevollzug wähle und ich verändere mich nicht in der Anstalt, wenn ich nur Missbrauch betreibe, wenn ich mich mit anderen prügel, wenn ich nicht mitarbeitsbereit bin, dann habe ich auch nicht so viele Chancen, Freiheiten zu bekommen. Und diese über den Durst gewährten Freiheiten durch viele Besuche, die wir bei uns machen, kriegt man eben nur, wenn man auch bereit ist, an sich zu arbeiten und wenn das nachweislich ist und auch nachhaltig ist. Und das müssen eben die Gefangenen zeigen und das machen ganz viele.
Wie kann ich das denn zeigen bei Ihnen? Also indem ich immer meine Bettdecke ordentlich falte und
zum Beispiel,
immer
das ist ja nicht schlecht. Das Thema Sauberkeit spielt bei uns eine Schlüsselrolle. Wir haben nämlich festgestellt, dass das Thema Sauberkeit und Aggressivität von Menschen, dass es da einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Wir achten sehr darauf, dass die Gefangenen morgens zur Arbeit gehen, dass man sein Bett macht. Das ist ja nicht was Verkehrtes heutzutage. Und dass man dann 8 Stunden arbeitet und dass man den Tag gestaltet. Wenn man das geschafft hat, dann kann man an Freizeitgruppen mitmachen, man kann Behandlungsgruppen mitmachen, man kann viele Sportangebote nutzen. Sport ist ein ganz wichtiger Indikator für uns. Und dann hat man die Chance, immer mehr Vertrauen zu bekommen und dann bekommt man auch immer mehr Vergünstigung.
Und dann kommt man nach draußen und dann ist man vielleicht bei Ihnen, Frau Michels, und dann ist aber dieses Korsett oder dieser Zwangscharakter der Anstalt weg. Und schaffen es denn dann Ihre Leute auch noch das, was man versucht hat, ihnen in der Anstalt beizubringen, also ordentlich zu sein, sauber zu sein, pünktlich zur Arbeit zu gehen? Schaffen die das denn, wenn nicht einer mit der Knute hinter ihnen steht?
Ich glaube, das ist einmal ein zweifaches Problem, nämlich dass das, was viele Inhaftierte in der Anstalt lernen, halt was anderes ist, als was sie draußen brauchen, nämlich auch sowas wie Anpassung und Ordnung und Pünktlichkeit ist ja erstmal schön und schadet bestimmt auch nicht. Aber wenn die Leute dann rauskommen und plötzlich müssen sie selber entscheiden, selbstverantwortlich sein, alles funktioniert nicht mehr nach Routinen und Regeln, dann scheitern oft auch die gut angepassten draußen. Mhm. Und wir haben auch oft, dass wir dann aus den Anstalten hören, ja, der ist irgendwie eigentlich renitent und so, kommt dann aber draußen bei uns ganz gut klar. Und es ist natürlich nochmal der große Unterschied zwischen all denen, die eigentlich was anderes wollen, also die auch sagen, wenn ich rauskomme, wird alles anders. Und dann kommen sie raus und scheitern halt doch wieder. Also auch dieses will ich mich an Regeln halten und kann ich das auch? Ich will von der Droge weg, aber ich schaffe es nicht. Und da ist natürlich eine riesengroße Kluft und da scheitern wir auch immer wieder mit unseren Leuten. Das ist sehr frustrierend für alle Beteiligten.
Das ist frustrierend, aber Sie halten dann zu den Leuten oder was machen Sie?
Bis zu einem bestimmten Punkt, also zum Beispiel Rückfälle mit Drogen, finden wir normal, solange die Sachen thematisierbar sind. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, das und das ist passiert, dann arbeiten wir natürlich weiter. Ab einem bestimmten Punkt, ab einer Rückfälligkeit im relevanten strafrechtlichen Bereich oder auch zum Beispiel, wenn es im Haus gedealt wird, geht es natürlich nicht, weil wir haben die Leute auch nicht alleine. Wir müssen die Gemeinschaft schützen, also die Hausgemeinschaft. Und da gibt es natürlich auch Grenzen und die fliegen dann bei uns raus und landen auf der Straße, genau wie wahrscheinlich auch bei Ihnen. Aus dem Gefängnis in Oldenburg, ich weiß nicht wohin, also entlassen Sie auch auf die Straße?
Ja, leider. Ja. Wenn die Haft zu Ende ist und niemand hat Vollzugslockerungen bekommen, dann wird er auf die Straße entlassen. Ja. Das ist ein ganz trauriges Kapitel.
Mhm, genau. Aber Sie haben ja einen anderen Anspruch, Herr Kub. Sie wollen Nachbarschaftsproduzent sein, heißt es bei Ihnen auch. Das ist ja ein hoher Anspruch, also dann den Entlassenen nach seiner Haft in eine Nachbarschaft zu integrieren. Geben Sie diesen Anspruch auf oder schaffen Sie das tatsächlich?
Ich gebe den niemals auf. Und ich möchte dazu noch mal ein Zitat bringen, was bei uns in 1,60 Meter vor der Anstalt steht. Es gibt kein besseres Mittel, das Gute in den Menschen zu wecken, als sie so zu behandeln, als wären sie schon gut. Dieser Satz von Gustav Radbruch dominiert diese Anstalt seit einem Vierteljahrhundert. Wir versuchen vom ersten Tag an eine Umgangskultur zu pflegen, die von gegenseitigem Respekt gekennzeichnet ist. Mhm. Und das hat bis jetzt ein Vierteljahrhundert bei uns funktioniert. Mhm. Und ich kann Ihnen noch mal, das finde ich total spannend, die Zahl der außerordentlichen Vorkommnisse in den letzten Jahren waren fast bei null.
Die sind also zurückgegangen, aber lassen Sie jetzt zum Schluss auch noch mal kurz Bernd Mählicke zu Wort kommen. Herr Mählicke, müssten wir nicht aber grundsätzlich umdenken und weniger einsperren und uns was anderes überlegen?
Also was Herr Kob darstellt, ist so das Optimum dessen, was ein Gefängnis leisten kann. Ich kenne die Anstalt, die ist absolut sauber. Da kochen die Gefangenen selber. Also alles, was er darstellt, ist dort Realität. Nur es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung darüber, dass nach der Entlassung aus dieser modellhaften Anstalt wir etwa weniger Rückfall hätten. Und da behaupte ich, wir haben die strukturellen Probleme im Gefängnis, wir haben die künstliche Welt. Sie lernen dort die Anpassung an die künstliche Welt des Gefängnisses, aber sie lernen nicht, sich in dem Dschungel draußen zu behaupten. Und da liegt das Problem. Resozialisierung findet nach der Entlassung statt. Rückfälle finden nach der Entlassung statt. Dafür sind die Senatoren und die Minister zuständig. Justiz und Soziales. Und daran muss gearbeitet werden. Hamburg arbeitet zurzeit an einem Resozialisierungsgesetz. Nicht nur Strafvollzug modernisieren, sondern ein Gesamtsystem herzustellen, von drinnen und draußen zu resozialisieren. Das ist der richtige Ansatz.
Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer heutigen Redezeit. Unser Thema Gefängnis auf dem Prüfstand. Was kommt danach? Vielen Dank für Ihre Anrufe und auch Ihre Anregungen per Mails. Ihre Ideen, was man denn alles machen könnte und wie das Problem zu betrachten ist. Und vielen Dank an den Anstaltsleiter Gerd Kub in Oldenburg, an den Vollzugsforscher Professor Dr. Bernd Mählicke und an die haftentlassene Helferin Maren Michels. Die Redaktion heute hatte Petra Lehnert und morgen um 21.05 Uhr zur selben Stunde haben wir Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Und da gibt es ein besonderes Schwerpunktthema, da geht es nämlich um Pferdeforschung. Also ein spannendes Thema, morgen um 21.05 Uhr. Und gleich nach den Nachrichten erwartet Sie Mauretta Heinzelmann zu Play Jazz. Und dort können Sie nach diesem etwas anstrengenden Thema heute Abend noch ganz entspannt Musik hören. Ich verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Burkhard Plemper. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.